Sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Weihnachtsgemeinde, Weihnachten 1944. Konzentrationslager in Ravensbrück. Auch Corrie ten Boom, die holländische Christin, gehört zu den Gefangenen dort, hat später darüber berichtet in ihrem Buch Die Zuflucht. Und sie liegt dort in einer überfüllten Krankenbaracke und beschreibt das ganze Grauen dieser Nacht in meinem Herzen, sagt sie, war es dunkel und dunkel war es um mich herum. Als ich versuchte, den Mitgefangenen in meiner Nähe etwas von Weihnachten zu erzählen, machten sie sich darüber lustig. Sie spotteten und verhöhnten jedes Wort. Zuletzt war ich still. Aber mitten in der Nacht hörte ich dann plötzlich ein Kind weinen. Mama, rief es, komm zu Uli. Uli ist so allein. Ich ging hin und sah das Kind, aber es war nicht so jung, wie ich dachte. Es war ein junges Mädchen, das geistig behindert war. Uli, sagte ich, Mama kann nicht kommen. Aber weißt du, wer zu dir kommen will? Jesus. Das Kind lag auf einer Pritsche dicht am Fenster, nicht weit von meiner Pritsche entfernt. Uli war operiert worden und den Einschnitt im Rücken hatten sie mit einer Banderole aus Toilettenpapier verbunden. Und in dieser Nacht erzählte ich dem armen Kind von Jesus, wie er selbst als kleines Kind in die Welt kam, wie er kam, um uns von unseren Sünden zu befreien. Der Herr Jesus liebt Uli, sagte ich, und er hat Ulis Strafe am Kreuz auf sich genommen. Nun kann Uli in den Himmel gehen und Jesus ist auch schon da. Er richtet dort schon ein kleines Haus für Uli ein. Und später dann fragte ich sie einiges, um herauszufinden, was das Mädchen behalten hatte. Uli, was für ein kleines Haus wird das sein, fragte ich. Und Uli sagte, es ist sehr schön. Dort gibt es keine bösen Menschen wie in Ravensbrück, nur gute Menschen und Engel. Und Uli wird Jesus sehen. Und dann fügte das Kind noch hinzu, Uli will Jesus bitten, dass er sie tapfer macht, wenn sie Schmerzen hat. Uli will an die Schmerzen denken, die Jesus hatte, damit er Uli den Weg zum Himmel freimachen kann. Und dann faltete Uli ihre Hände und zusammen danken wir. Nun wusste ich, warum ich Weihnachten 1944 in Ravensbrück verbringen musste. Die Uli hatte die wichtigste Veränderung erlebt, die ein Mensch überhaupt, egal wie alt oder wie jung, wie gesund oder wie krank, in seinem Leben erfahren kann. Seit Weihnachten 1944 war Jesus bei ihr. Und das änderte alles. Und das ist auch für jeden von uns die entscheidende Frage nach Weihnachten. Wie gehe ich von Weihnachten weg? Mit Jesus oder ohne ihn? Das ist die entscheidende Frage. Die Hirten, von denen wir Heiligabend gesprochen haben, denen hat man es angemerkt, als sie den Stall wieder verließen. Sie gingen jetzt mit Jesus als seine Boten und Missionare. Als sie es aber gesehen hatten, schreibt Lukas, breiteten sie das Wort aus, das zu ihnen von diesem Kinde gesagt wurde. Und sie priesen und lobten Gott für alles, was sie gehören und gesehen hatten. Veränderte Leute, die Hirten, die Forscher aus Babylonien, von denen wir eben in der Lesung durch Bruder Donner gehört haben, gehen weg als veränderte Leute. Sie gehen mit Jesus. Sie gehen unter seinem Schutz und in seinem Gehorsam. Und an dem Mann, dem wir in den nächsten Minuten begegnen werden, da kann man auch ablesen und lernen, was das bedeutet, jetzt mit Jesus unterwegs zu sein. Und das ist unser Thema heute Morgen, mit Jesus unterwegs. Und das sollte der rote Faden unserer ganzen Biografie sein. Das sollte der Cantus Firmus unserer Lebensmelodie sein. Unterwegs mit Jesus. Sehen wir also nach, wie ist es damals weitergegangen? Sie haben den Bericht von Matthäus vor sich und den werden wir jetzt miteinander lesen. Matthäus 2 ab Vers 13 auf Ihrem Gottesdienstblatt abgedruckt. Als sie aber hinweggezogen waren, also die Forscher aus Babylonien, von denen wir gerade gehört hatten, siehe, da erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum und sprach, steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und flieh nach Ägypten und bleib dort, bis ich es dir sage. Denn Herodes hat vor, das Kindlein zu suchen und es umzubringen. Da stand er auf und nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich bei Nacht und entwich nach Ägypten und blieb dort bis nach dem Tod des Herodes, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht: Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Hosea 11. Als Herodes nun sah, dass er von den Weisen betrogen war, wurde er sehr zornig und schickte aus und ließ alle Kinder in Bethlehem töten und in der ganzen Gegend, die zweijährig und darunter waren, nach der Zeit, die er von den Weisen genau erkundet hatte. Da wurde erfüllt, was gesagt ist durch den Propheten Jeremia, der da spricht: In Rama hat man ein Geschrei gehört, viel Weinen und Wehklagen. Rahel beweinte ihre Kinder und wollte sich nicht trösten lassen, denn es war aus mit ihnen. Als aber Herodes gestorben war, siehe, da erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum und sprach: Steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter und zieh hin in das Land Israel. Sie sind gestorben, die dem Kindlein nach dem Leben getrachtet haben. Da stand er auf und nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich und kam in das Land Israel. Als er aber hörte, dass Archelaus in Judäa König war, anstatt seines Vaters Herodes, fürchtete er sich, dorthin zu gehen. Und im Traum empfing er Befehl von Gott und zog ins galiläische Land und kam und wohnte in einer Stadt mit Namen Nazareth, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch die Propheten: Er soll Nazoräer oder Nazarener heißen. Und Herr Jesus Christus, jetzt bitten wir dich, dass du uns dein Wort erschließt und uns zeigst, was es heißt, heute mit dir zu leben. Amen. Liebe Gemeinde, welch ein Kontrast. Gott ist eingetreten in die Welt und doch scheint sich das Böse umso hemmungsloser auszutoben. Wie passt das zusammen? Bethlehem in Aufruhr, auf der Suche nach dem einen Kind lässt Herodes alle kleinen Kinder umbringen. Panik und Verzweiflung macht sich breit. Herodes, dieser Bluthund der Antike, der sich schon seit Jahren dadurch hervortat, dass er brutal mordete, den jüdischen Widerstandskämpfer Hiskia hatte er kurzerhand hinrichten lassen. Später räucherte er in den Felsenhöhlen von Galiläa ganze Partisanenfamilien aus. Und eines Tages hat er sogar zwei Söhne wegen angeblichen Hochverrats umgebracht. Das ist Herodes. Man denkt, alles wie gehabt, schreiendes Unrecht. Gott ist eingetreten in diese Welt. Aber damit ist die Welt noch nicht befriedet, damit ist die Welt noch nicht zur Ruhe gebracht. Und so ist es ja heute auch. Wir müssen nur die Nachrichten hören. Der Krieg geht weiter, der Hunger wühlt weiter, die Christenverfolgung geht weiter, die Familienprobleme gehen weiter. Wenn Sie aus den Feiertagen herauskommen, werden Sie merken, es ist vieles völlig unverändert. Und wundern Sie sich nicht, das war damals auch so. Das Drama spitzt sich sogar noch zu. Und es stürzt schon hier auf Matthäus 2 wieder diese alte Frage ein: Wie kann Gott das zulassen? Und die Spötter rufen uns entgegen: Das ist nun euer schönes Weihnachten. Das ist nun euer vermeintlicher Friede. Und was antworten wir dann? Was hat sich geändert? Nun, zunächst mal ist jetzt Gott selber mittendrin in diesem Leid. Gott selber ist jetzt mittendrin in diesem Getümmel. Er wird ein Flüchtlingskind, gehetzt, bedroht, kurz nach seiner Geburt. Gut, sagen Sie, aber wie kann Gott zulassen, dass die anderen Babys umgebracht werden und sein eigenes Baby überlebt? Als ob Jesus ungeschoren davongekommen wäre. So war es ja nicht. Er wird ja nur aufbewahrt. Aufbewahrt für ein noch viel größeres Leid, das ihn einmal treffen wird. Ägypten ist ja noch längst nicht das Ende der Flucht und des Leids. Der Wegweiser zum Kreuz steht schon neben seiner Krippe. Und Herodes, dieser drittklassige Despot, ist nur das erste Glied in einer langen Kette. In einer langen Kette derer, die den Sohn Gottes ablehnen und bekämpften. Und das hat nun natürlich Konsequenzen für alle, die zu Jesus gehören. Das hat Konsequenzen für alle, die jetzt mit Jesus unterwegs sind, wie Josef. Und an ihm können wir nun wunderbar studieren, was es bedeutet, nach Weihnachten mit Jesus unterwegs zu sein. Sehen wir genauer hin. Das hat einige sehr praktische Folgen. Die erste Folge, wenn Sie mit Jesus unterwegs sind: Du stehst unter höherem Befehl. Du stehst unter höherem Befehl. Das ist die erste Folge. Und das Wichtigste für Sie ist zu klären, ob Sie mit Jesus unterwegs sind. Ob Sie mit ihm oder ohne ihn von Weihnachten wieder weggehen. Aber wenn Sie mit ihm gehen, wenn er bei Ihnen ist, wenn ihr Leben bei ihm festgemacht ist, dann heißt das für sie als erstes, du stehst jetzt unter höherem Befehl. Schauen Sie, so war es bei Josef. Die vier Imperative, vier Befehle kriegt er in Vers 13 ganz deutlich. Steh auf, nimm das Kind, flieh nach Ägypten und bleib dort. Als mitten in der Nacht der Engel zu ihm redet, da weiß Josef, dass Gott zu ihm redet. Und er antwortet nicht, ach Herr, das Kind verträgt doch noch keine Strapazen. Er sagt auch nicht, ach, ich bin doch in Galiläa zu Hause, was soll ich in Ägypten? Sagt er alles nicht. Sondern er leistet viermal Vollzug. Matthäus beschreibt das hier mit großer Präzision. Der Auftrag lautet, steh auf, nimm das Kindlein, flieh nach Ägypten und bleib dort. Und was heißt es, wie heißt es im Vers 14? Da stand er auf, nahm das Kindlein, entwich nach Ägypten und blieb dort. Punkt für Punkt wird erfüllt. Höherer Befehl. Und mit dieser Präzision sehen wir, Josef gehorcht ganz und gar. So war es schon beim ersten Mal gewesen, als er den Auftrag bekam, bei Maria zu bleiben, obwohl alles danach aussah, dass sie ihn betrogen hatte. Er blieb bei Maria, weil Gott es sagte. Und so wird er sich in Ägypten verhalten. Sie sehen das in Vers 20, als Gott dann nochmal zu ihm sagt, steh auf, nimm das Kindlein und zieh hin in das Land Israel. Wie reagiert er in Vers 21? Da stand er auf, nahm das Kindlein und kam in das Land Israel. Genau das Gleiche. Er gehorcht. Wenn wir nach der großen Linie in Josefs Leben fragen, seitdem Jesus zu seiner Familie gehörte, er der Adoptivvater des Gottessohnes, dann ist das die große Linie. Er steht jetzt unter höherem Befehl. Und er reagiert jeweils prompt. Bedenken Sie, es ist von Josef kein Ausspruch überliefert. Deswegen ist er in den Krippenspielen auch immer so still. Und trottet da immer nur so ganz treu und brav neben Maria her. Deswegen wollen den immer die Mundfaulen eher spielen, den Josef. Und dennoch ist er uns ein großer Lehrer. Durch sein Vorbild, durch seinen 1:1 Gehorsam, den wir hier sehen. Steh auf, flieh, nimm die Mutter und das Kind und bleib. Da stand er auf, nahm das Kind und die Mutter, floh und blieb. Wer mit Jesus unterwegs ist, steht unter höherem Befehl. Wissen Sie, wir sorgen uns manchmal um unser Wohlergehen, aber unsere viel dringendere Sorge sollte darauf gerichtet sein, dass wir Gottes Befehle nicht überhören. Dass wir ihn richtig verstehen. Dass wir begreifen, was wir tun sollen und dass wir dann auch prompt gehorchen. Das sollte unsere größte Sorge sein. Zu Josef hat Gott durch Träume geredet, in dieser geschichtlich einmaligen Situation. Und unter diesen besonderen Begleiterscheinungen, da hat Gott zu Josef durch Träume geredet. Zu uns redet Gott durch sein Wort in der Bibel. Durch dieses Wort sind wir vollkommen ausgerüstet. Und darum ist es so wichtig und darum wird es auch in der nächsten Zeit so wichtig sein, dass wir eben regelmäßig unter dem Wort sind, dass wir unseren Kompass immer wieder frisch justieren lassen, damit wir diesen Befehl, den Gott uns gibt, diesen höheren Befehl, unter dem wir stehen, damit wir den richtig verstehen, damit wir den wahrnehmen. Wissen Sie, es gibt so viel Verwirrung, auch in christlichen Kreisen. Es gibt so viel Irrtümer. Deswegen brauchen wir das. Wir brauchen die stille Zeit über der Bibel. Wir brauchen den Gottesdienst. Wir brauchen die Gemeinschaft der Christen, mit denen wir gemeinsam das Wort Gottes lesen. Wir brauchen die Bibelstunde. Wir brauchen es, dass wir Zeit haben für Gott unter seinem Wort. Wie willst du sonst Gottes Befehle vernehmen? Wie willst du sonst Gottes Stimme unterscheiden von den anderen Stimmen, die auf dich einflüstern, einschreien, einsäuseln? Lass das unsere prägende Haltung sein, dass wir sagen, Herr, ich möchte dein Befehlsempfänger sein. Ich möchte immer wieder innehalten und lauschen, was du mir zu sagen hast. Und das macht Gott eben durch sein Wort. Vielleicht müssen wir es so machen, wie die drei Schmiedegesellen, von denen berichtet wird, die von Borkum aus bei Ebbe auf das Wattenmeer hinausliefen. Und dann, Sie können sich's vorstellen, wurden sie eben überrascht von der Flut. Und es wurde immer unübersichtlicher, die Situation dort. Und sie fanden einfach nicht mehr zurück. Sie rannten in diese Richtung, sie rannten in jene Richtung. Das Wasser stieg. Und da hatte einer die entscheidende Idee. Er sagte, jetzt sind wir ganz still, jetzt halten wir den Atem an und rühren uns nicht. Und mit dem Finger tastend und den Ohren horchend, prüfte er die Richtung des Wassers. Denn bei Flut läuft das Wasser auf das Ufer zu. Und so hielten sie inne, prüften die Richtung des Wassers, rannten ein kurzes Stück weiter, dann wieder Stille, horchen, Wasserrichtung prüfen, wieder loslaufen, wieder stehen bleiben, wieder horchen, prüfen, in welche Richtung geht es. Und so fanden sie Schritt für Schritt für Schritt den Weg zurück zum rettenden Ufer. Was für ein Beispiel, dass wir immer wieder innehalten, dass wir immer wieder die Richtung des Wassers prüfen, dass wir immer wieder stille werden vor dem Wort Gottes und dann auch wissen, in welche Richtung wir zu gehen haben. Und genauso macht es Josef. Wer unter höherem Befehl steht, muss darauf achten, dass er den höheren Befehl auch richtig versteht und ihn nicht mit anderen Befehlen verwechselt, die vielleicht aus seinem eigenen Herzen kommen oder aus seinem Wunschdenken oder aus irgendwelchen falschen Einflüssen, unter die er geraten ist. Lasst uns das so machen, unter höherem Befehl stehen, mit Jesus unterwegs. Das heißt, du stehst unter diesem Befehl. Aber dieser Gehorsam, das dürfen wir auch wissen, bewahrt uns vor viel Not. Dieser Gehorsam wird uns vor viel Herzeleid bewahren, vor vielen Irrwegen schützen, vor vielen falschen Entscheidungen auch. Allerdings, das muss man auch zugeben, manchmal führt uns gerade dieser Gehorsam in besonders schwierige Situationen hinein. Das stimmt manchmal auch, das können wir nicht übersehen. Und das ist das Zweite, was wir hier bei Josef auch sehen. Wenn du mit Jesus lebst, dann heißt das nicht nur, du stehst unter höherem Befehl, sondern dann heißt das zweitens auch, du stehst unter höherem Druck. Das ist das Zweite, was du hier siehst. Du stehst unter höherem Druck, wenn du mit Jesus lebst. Als Jesus in Josefs Familie hineinkam, da war es dort mit der Ruhe endgültig vorbei. Ist doch klar. Als Familienbetrieb kannten sie das bestimmt vorher auch schon, dass immer Unruhe und immer Hektik und immer Arbeit war im Familienbetrieb. Aber als nun Jesus noch dazu kam, da war es endgültig mit der Ruhe vorbei. Verstehen Sie, hätte Josef für sich gelebt mit Maria nur, dann hätte er sein Geschäft so als Architekt und Tischler weiter ausbauen können. Dann hätten er und Maria wahrscheinlich ein ganz normales, kleinbürgerliches Leben weiterführen können und das wäre alles in Ordnung gewesen und alles einfach und easy. Bei ihm war es anders. Es zog Frieden ein, ja, aber keine Ruhe. Frieden, aber keine Ruhe. Seit Weihnachten ganz viel Glück, ganz viel Glanz, ja, aber zugleich auch Druck und Gefahr. Und wenn Sie genau hingucken, dann sehen Sie, dass sich dieser Nachweihnachtsbericht liest wie das Protokoll einer Vertreibung. Wie das Protokoll einer Vertreibung. Gut, die Reise von Nazareth nach Bethlehem hätte Josef auch ohne Jesus machen müssen. Das war wegen der Volkszählung. Das haben wir am Heiligabend gehört. Sie mussten dahin reisen, weil ihre Familie daherkam. Aber alles, was danach kam, das war ungeplant. Ja, Josef dachte, okay, einmal Nazareth, Bethlehem und zurück. Das hatte er so vorgehabt. Aber was kam? Nein, von Bethlehem geht es nach Ägypten. Ausgerechnet nach Ägypten. Lesen Sie Vers 13. Als sie aber hinweggezogen waren, siehe, da kam der Engel im Traum und sagte zu ihm, steh auf, nimm das Kind. Denn Herodes verfolgt es. Und dann heißt es hier in Vers 14, er entwich nach Ägypten. Das war keine kleine Reise. Die Geschenke der Weisen sind das erste Kindergeld und decken wahrscheinlich die Reisekosten. Und in Ägypten ist es dann eine Geduldsprobe. Wie lange soll er in Ägypten bleiben? Was sagt Gottes Bote? Wie lange soll er bleiben? Bis ich's dir sage. Das heißt, er muss sich einfach auf Gott verlassen. Er hat kein Datum. Er muss warten, zuhören und sich auf Gott verlassen. Und währenddessen, während sie in Ägypten sind, wütet Herodes in Israel. Das sind die Verse 16 bis 18. Als Herodes nun sah, dass er betrogen war von den Weisen, wurde er zornig, schickte aus, ließ alle Kinder in Bethlehem töten in der ganzen Gegend, die zweijährig und darunter waren, nach der Zeit, die er von den Weisen genau erkundet hatte. So. Und Josef in der Zeit in Ägypten. Und wie geht's dann weiter? In Vers 19, nachdem Herodes gestorben ist, gibt Gott dem Josef den nächsten Befehl. Jetzt soll er wieder zurück nach Israel. Wir wissen nicht, wie er sich dort in Ägypten eingerichtet hatte, aber hier sehen wir wieder in Vers 21, da stand er auf. Er geht. Und es ist keine exakte Zielangabe. Zunächst will er offensichtlich nach Judäa, also eher in den Süden zurück, weil das vielleicht die Heimat der Vorfahren war und er dachte, möglicherweise soll es dahin wieder zurückgehen und kaum kommt er zurück, kriegt er den nächsten Schrecken. Worin besteht er? Er hatte wahrscheinlich Herodes Antipas als Nachfolger von Herodes dem Großen erwartet. Das wäre nicht so schlimm gewesen. Aber Herodes der Große hatte durch eine späte Änderung seines Willens verfügt, dass das Reich in drei Regionen geteilt wird. Und deswegen war im Süden, in Judäa und Samaria, war nicht Herodes Antipas, der war für den Norden zuständig, sondern im Süden wütete Archelaus. Und der Mann war gefährlich. Mit dem Mann war nicht zu spaßen. Er hatte, als beim Passafest ein Aufstand ausbrach, angezettelt durch zwei jüdische Rabbis, die gegen bestimmte heidnische Verfälschungen des Tempels protestierten, hatte Archelaus 3000 Juden umbringen lassen. Kurz vorher. Und darunter viele Passa-Pilgerer, die gar nichts mit der ganzen Geschichte zu tun gehabt hatten. Und seitdem war jeder Jude nicht mehr sicher vor Archelaus. Das war das Problem. Und das hatte Josef offensichtlich irgendwie erfahren. Das war eine sehr, sehr unsichere Situation, als sie jetzt nach Judäa zurückkamen. Und schauen Sie, deshalb steht das hier auch so. Als er aber hörte, dass Archelaus inzwischen in Judäa König war, anstatt seines Vaters Herodes, fürchtete er sich, dorthin zu gehen. Und er wartet ab. Was wird Gott ihm sagen? Und dann kriegt er den nächsten Befehl. Wieder im Traum, so hat Gott damals zu ihm geredet. Das Wort Gottes war damals noch nicht abgeschlossen. Zu ihm hat er in dieser besonderen Situation durch Träume geredet. Da empfing er Befehl von Gott und zog ins Galiläische Land, also nach Norden. Also jetzt kommt sozusagen der nächste Schwenk. Von Ägypten zurück Richtung Süden, Richtung Judäa. Und dann gibt Gott den neuen Befehl, nein, du sollst jetzt doch in den Norden zurück. Jetzt doch nach Nazareth, da bist du sicher vor Archelaus. Und so landet Josef am Ende wieder in der alten Heimat nach dieser Odyssee. Das ist der Weg, den Gott ihn führt. Viel Druck. Und liebe Gemeinde, auch uns hat der Herr nicht unbedingt eine beschauliche Zeit versprochen, die vor uns liegt. Wir wissen nicht, was genau er mit uns vorhat. Aber wir dürfen wissen, dass er alles richtig dosiert, dass er uns nicht zu viel zumutet. Wir müssen nur wissen und realistisch sehen, wer mit Jesus unterwegs ist, steht unter höherem Druck. Wir haben größere Aufträge. Es gilt, eine Welt zu retten. Es gilt, verlorene Menschen zu Jesus zu rufen. Es gilt, für Gottes heilige Wahrheit einzutreten in einem Umfeld, in dem sie mit Füßen getreten wird. Wie könnten wir da ohne Druck durchkommen? Wir müssen mit stärkerer Gegenwehr rechnen. Das ist ganz normal. Ich habe jetzt in diesen Tagen erfahren von einem früheren Moslem, der war zum Glauben gekommen in Nordkenia. Muktar hieß er. Er wurde im November letzten Jahres 27 Jahre alt, und 3 Tage nach seinem Geburtstag haben ihn die Kämpfer Allahs im Auftrag der Al-Shabaab, der Jugend von Allah, haben ihm 10 Kugeln in den Kopf geschossen. 3 Tage nach seinem 27. Geburtstag, weil er christliche Schriften verteilt hatte. Und auf seinem Rücken hatte er einen kleinen Rucksack, da waren noch etwa 15 der 2000 Bücher drin, die er in den Tagen davor verteilt hatte. Zum Beispiel Schriften wie "Was muss ich tun, um gerettet zu werden?" oder "Gottes Heil ist für dich bereit." Jeder sollte von Jesus erfahren. Und so hat er das verteilt dort im Norden Kenias an der Grenze zu Südäthiopien. Und am Ende blieben in diesem Rucksack noch 15 Schriften übrig. Wir stehen unter höherem Druck. Und am Tag seiner Beerdigung, als Muktar von dieser Welt verabschiedet wurde, da nahm ein ähnlich junger Glaubensbruder, nämlich Kalif, den kleinen Rucksack an sich. Und er sagte, nun bin ich an der Reihe. Nun muss ich weiter verteilen. Wir brauchen diese Bücher. Die Menschen müssen von Jesus erfahren. Du stehst unter höherem Druck. Diesen Druck kann es auch in Deutschland geben. Ich habe kurz vor Weihnachten, vielleicht einen Tag vor Weihnachten, von einem Kollegen erfahren, Wilfried Plock. Er ist der Leiter der Konferenz für Gemeindegründung, dass die Fraktion der Grünen im Niedersächsischen Landtag Strafanzeige gegen ihn erstattet hat. Wilfried Plock. Wegen Erziehungsvorträgen, die er in Hannover gehalten hat, und auch wegen seiner Veröffentlichung. Man unterstellt ihm, er hätte aufgefordert, die Kinder zu verprügeln. Das sei christliche Erziehung. Es ist völlig schief dargestellt. Was er wirklich sinngemäß gesagt hat, war, dass wir die Kinder mit Liebe und Geborgenheit erziehen müssen und dass, wenn die Bibel von körperlicher Züchtigung spricht, dann damit nicht eine verletzende Prügelstrafe gemeint ist, sondern dass damit gemeint ist eine kontrollierte Handlung und dass im Rahmen einer christlichen Erziehungshandlung nicht die Regel ist, sondern die Ausnahme. Also wir würden sagen, das ist mal der Klaps auf den Po, der eine gewisse Konsequenz deutlich machen sollte. Und er sagte, dass die Bibel das durchaus in bestimmten Situationen empfehle. Und daraufhin bekam er, wie gesagt, diese Klage. Sie wurde dann nochmal in der Öffentlichkeit verteidigt durch die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen, Miriam Staute. Und es wurde nicht nur gegen Wilfried Plock Strafanzeige erstattet, sondern auch gegen einige Verlage, die Bücher diesen Inhalts verbreiten, so unter anderem auch gegen den Verlag CLV, Christliche Literaturverbreitung, wegen des Buches von John MacArthur, Kindererziehung, wir wollen es besser machen. Das ist die Situation, mit der wir uns als Christen auch in unserem Land auseinandersetzen müssen. Und sowohl der Verlag als auch Wilfried Plock haben entsprechend Gegenmaßnahmen auch schon unternommen. Plock hat zum Beispiel eine erfahrene Anwältin für Medienrecht eingeschaltet, die jetzt sich mit den Dingen auseinandersetzen wird. Wir alle sollten für Wilfried Plock, aber auch für die von dieser Strafanzeige bedrohten Verlage wirklich beten und uns auch in unserem Umfeld dafür einsetzen, dass das bekannt wird und dass die Christen entsprechend sich öffentlich äußern und vor allem für unsere hier angefochtenen Glaubensgeschwister auch beten. Du stehst unter höherem Druck. Die Nachfolge Jesu ist kein Wellness-Parcours. Wir sind noch nicht zu Hause. Und wir wollen nicht mutwillig provozieren. Wir wollen nicht Ärger suchen, wo er nicht nötig ist. Aber manchmal können wir diesen Ärger nicht vermeiden, einfach weil wir uns zu der Wahrheit stellen, die uns der Herr in seinem Wort offenbart hat. Leben mit Jesus, du stehst unter höherem Druck. Und dennoch, und das ist das Letzte, was wir hier sehen, leben wir schon hier in einer ganz großen Geborgenheit. Und das ist die schönste und die dritte Wahrheit, die wir hier bei Josef finden. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann stehst du nicht nur unter höherem Befehl und nicht nur unter höherem Druck, sondern drittens, du stehst unter höchstem Schutz, unter höchstem Schutz. Das ist das Dritte. Mitten in allen Turbulenzen erfährt Josef nämlich diese besondere Schutzmacht des Allmächtigen. Mitten in all diesen Turbulenzen merkt Josef, wie sein Weg wie von unsichtbarer Hand gelenkt und geschützt und bewahrt und getragen wird. Das darf er erfahren in all diesen Auseinandersetzungen. Herodes, der glaubt, einen perfekten Plan zu haben, um den Sohn Gottes zu beseitigen. Aber Gott hatte diese Pläne schon längst überholt und ausgehebelt. Denn Gottes Macht endet ja nicht an den Grenzen Israels. Gottes Macht kann man nicht aufhalten durch einen Schlagbaum. Gottes Macht ist am Nil genauso wirksam wie am Jordan oder sei es auch hier an der Leine in Hannover. Ja, wer wie Josef gehorsam Gottes Auftrag folgt, der muss sich auf manche Umwege gefasst machen. Aber all diese Umwege gehst du unter höchstem Schutz. Es kann wie bei Josef ein Weg auf der Flucht sein, aber unter Gottes Schutzmacht. Es kann ein Weg in die Fremde sein, wo eine andere Sprache gesprochen wird. Und wo das Heimweh dich vielleicht über Jahre noch begleitet, wie ein dumpfer Schmerz im Herzen. Es kann ein Weg in die Verachtung sein, wo andere für deinen Glauben nur Spott übrig haben. Es kann ein Weg in die Isolation sein, wo man sogar in der Familie den Glauben allein leben muss. Das kann alles sein. Aber welchen Weg Gott dich auch führt, er wird dich nie aus seinem Schutzbereich herausführen. Du stehst, wenn du zu Jesus gehörst, wenn du mit Jesus unterwegs bist, stehst du unter höchstem Schutz. Das darfst du wissen. Das darfst du verbindlich wissen, weil er dich nicht enttäuscht. Es gibt keinen größeren Schutz. Und dieser Rundumschutz ist für keine Sekunde außer Kraft gesetzt oder inaktiv. Matthäus beweist uns das mit Hilfe einer auffälligen Tatsache. Und diese Tatsache, die zieht sich wie ein roter Faden durch diesen Bibeltext hindurch. Das müssen Sie unbedingt noch sehen. In Vers 15, in Vers 17 und in Vers 23. Da steht jeweils dieser Ausdruck, damit erfüllt würde. Da geschieht etwas und dann heißt es, damit erfüllt würde, was Gott schon längst durch seinen Propheten gesagt hat. Das ist interessant. Zum Beispiel hier in Vers 15, nicht? Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. So hat es Hosea, der Prophet Hosea im Kapitel 11 geschrieben. Er hatte diesen Satz zunächst auf das Volk Israel bezogen, weil das auch manchmal als Gottes Sohn bezeichnet wird. Aber es bezog sich nicht nur auf das Volk Israel, sondern es bezog sich dann auch auf den wirklichen Sohn Gottes, der hier angekündigt wurde. Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen, sagt Gott. Und schauen Sie, Herodes bewirkt in diesem Augenblick mit seiner ganzen aggressiven Machtpolitik nur eines, nämlich, dass sich diese Prophezeiung des Alten Testamentes an Jesus erfüllt. Ohne es zu ahnen, muss Herodes mitspielen. Ohne es im Entferntesten zu wollen, muss Herodes dabei mithelfen, Gottes Pläne zu realisieren und zu erfüllen. Und du stehst unter der Schutzmacht dieses Gottes. Die ganze Schlauheit nützt dem Herodes nichts. Gott gebraucht ihn. Und jemand hat das mal verglichen mit einem göttlichen Judo-Griff. Sie wissen das vielleicht, beim Judo gibt es ein wichtiges Geheimnis. Der Gegner wird durch seine eigene Kraft überwunden. Das heißt, man nimmt die Kraft des Gegners auf und durch eine geschickte Bewegung wird mit bestimmten Griffen und Techniken die Kraft und Wucht so umgeleitet und umgelenkt, dass der Gegner am Ende durch seine eigene Kraft und Wucht am Boden liegt und besiegt wird. Also ein Judokämpfer gibt scheinbar nach, um dann die Wucht so umzulenken, dass er am Ende doch siegt. Und genau das macht Gott hier. Schauen Sie, Gott gibt dem Angreifen Herodes zunächst scheinbar nach. Er geht scheinbar zurück. Josef und Maria müssen auf die Flucht mit dem Kind. Das Böse scheint zu triumphieren, haben wir doch auch oft überlegt. Und oft so den Eindruck, dass das Böse sich doch durchsetzt, dass die falschen Mächte am Ende doch siegen und dass Gottes Wahrheit am Ende doch hinten runterfällt. Und dann, als das aber geschehen ist, dreht Gott die ganze Geschichte um, setzt Gott seinen Judo-Griff an. Und Herodes muss dabei helfen, dass sich diese Prophezeiung des Propheten Hosea erfüllt. Sehen Sie, Gott macht das. Und schauen Sie, Vers 17 bis 18, da steht das auch wieder. Nach dem Kindermord, da wurde erfüllt, was gesagt ist durch den Propheten Jeremia. Sogar das fällt nicht aus Gottes Kontrolle heraus. Das kann man schon in Jeremia 31 nachlesen. Rahel beweint ihre Kinder. Und nochmal, das mindert nicht Herodes Schuld. Es ist seine Verantwortung. Es ist die Verantwortung dieses Schlechters und Henkers. Und dafür wird er auch von Gott zur Rechenschaft gezogen. Das hat Gott nicht initiiert. Gott hat nicht das Böse initiiert. Und dennoch sagt uns dieser Bibeltext, Gott hat das im Blick. Es läuft Gott nicht aus dem Ruder. Und wer sich zu ihm flüchtet, der wird auch darin Trost und Hilfe finden. Und dann ein drittes Mal diese Formulierung in Vers 23. Als Josef wieder nach Nazareth kommt. Warum kommt Josef wieder nach Nazareth? Das liegt nicht an seinem Eigensinn. Das ist nicht das Ergebnis einer Kette von Zufällen, obwohl es Josef manchmal so erscheinen muss. Warum kommt Josef nach Nazareth zurück? Weil Gott ihn dahin bringt. Weil Gott ihn dahin lotst. Damit Jesus wie genannt wird. Nazarener. Und warum ist das so wichtig? Weil das auch die Propheten angekündigt haben, dass er Nazarener genannt wird, nämlich in Jesaja 11 steht das. Und jetzt kommt das Interessante. Wenn Sie Jesaja 11 nochmal nachlesen später zu Hause, dann werden Sie sehen, die gleiche Sprachwurzel, aus der das Wort Nazareth kommt, aus der gleichen Sprachwurzel kommt auch das Wort Zweig, das in Jesaja 11 steht. Es wird ein Zweig aufbrechen. Der Messias ist wie ein kleiner Zweig, der erst winzig und machtlos und hilflos erscheint und dessen Heil wächst und wächst und wächst und dessen Macht immer größer wird, bis es die ganze Erde bedeckt. Er soll Nazarener heißen. Gott sorgt dafür, dass Jesus nach Nazareth kommt, dass er Nazarener genannt wird. Und mit demselben Wort wird erfüllt die Verheißung, die der Prophet Jesaja über den Messias ausgesprochen wird. Er wird dieser Näser sein, diese Wurzel, dieser Zweig, der klein anfängt und sich dann ganz groß auswächst und ausweitet, um das Heil der Welt zu bringen und um der König der Welt zu werden. Und Matthäus schreibt hier, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch die Propheten. Und wir sehen in all diesen Irrungen und Wirrungen, durch all diese schwierigen Wege hindurch, durch all diese Ohnmachtserfahrungen, scheinbaren Ohnmachtserfahrungen, kommt Gott zum Ziel mit seinen Leuten. Und er sorgt dafür, dass Josef nicht vom Wege abkommt. Und so steht sein gesamter Lebensweg nach Weihnachten, weil er mit Jesus unterwegs ist, unter dieser totalen Schutzmacht des Höchsten. Auch wenn es vordergründig anders aussieht. Und was wird aus Herodes? Herodes' Tage sind längst gezählt. Herodes kann längst sein Testament machen. Seine dreiste, brutale Übermacht scheint noch im hellsten Glanze zu erstrahlen. Aber schon bald wird er einen grauenvollen Tod sterben. Der jüdische Historiker Josephus hat diesen Tod beschrieben. Er schildert es so, er sagt, Herodes starb an Geschwüren in den Eingeweiden. Seine inneren Organe waren verfault und von Maden besetzt. Er litt an beständigen Krämpfen. Und weder die Ärzte noch warme Bäder konnten ihm eine Erleichterung verschaffen. Das ist das Ende des Herodes, nicht so lange nach diesen Ereignissen. Josef hat sicherlich auch noch manche Angst ausstehen müssen. Auch für Josef kam eines Tages die Todesstunde, ja. Und dennoch war für ihn alles anders, denn er stand jetzt unter höchstem Schutz. Und das gilt für jeden von uns, der mit Jesus unterwegs ist. Das ist es, was Sie klären müssen, was klar sein muss. Bin ich mit Jesus unterwegs? Gehört mein Leben ihm? Habe ich mich ihm anvertraut und ihm das gesagt, dass er mein Herr sein soll und dass er mir meine Schuld vergeben möge, dass er das bitte mich retten möge aus meiner Verlorenheit? Das ist das Entscheidende. Wenn das geklärt ist, wenn du weißt, dass du mit Jesus unterwegs bist oder wenn du dafür sorgst, dass du ab heute vielleicht mit Jesus unterwegs sein wirst, dann darfst du wissen, trotz aller Angst, trotz aller Bedrohungen, gilt immer diese Zusage des Herrn Jesus, der gesagt hat in Johannes 16, Vers 33, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Die Machtfrage ist längst entschieden. Du stehst unter meinem absoluten Schutz. Und das ist der höchste Schutz, den es geben kann. Und darum kann Josefs Weg nach Weihnachten, so gefährlich er war, so turbulent er wurde, für uns alle zu einer ganz, ganz großen Ermutigung werden. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann darfst du felsenfest wissen, ich stehe unter höherem Befehl. Ja, ich stehe auch unter höherem Druck. Das ist nicht zu leugnen. Aber ich stehe unter dem höchsten Schutz, den es irgendwie gibt. Und darauf darfst du dich verlassen. Amen.